D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Was Barack Obamas Yes We Can gewesen ist, das ist bei uns das hier.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Ja, wir schaffen das. Die Aussage, die an Angela Merkel klebt, wie ein Kaugummi. Vor fast genau einem Jahr hat sie diesen Satz gesagt. Und dafür wird sie bis heute entweder gefeiert oder gehasst. Anke van der Weyer heute Abend auch bei mir im Studio. Anke, wir schaffen das. Wie oft hast du diesen Satz gehört in den vergangenen 12 Monaten?
Ich habe nicht mitgezählt, aber ich habe ihn auf jeden Fall so oft gehört, dass ich sofort den Tonfall von Angela Merkel im Ohr habe.
Man weiß es einfach, ne?
Ja, man
weiß genau, wie dieser Satz klingt.
Ja,
okay. Also, Angela Merkel sagt, wir schaffen das. Und wir fragen uns, schafft sie das wirklich? Eine Antwort dazu gibt's in ein paar Minuten. Mein Name ist Sonja Meschkat. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Es sind 3 Wörter. Für die wird Angela Merkel wahlweise geliebt oder gehasst.
Wir schaffen das, und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden. Und wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Ja, es ist fast ein Jahr her, dass die Bundeskanzlerin diese 3 Wörter, wir schaffen das, gesagt hat. Die Kritik war ja erst verhalten. Mittlerweile ist die Ablehnung viel größer geworden. Aus Osteuropa gibt es unter anderem Gegenwind, und auch innerhalb der CDU, CSU wird die Kritik immer größer. Wie die Kanzlerin ihre Parole heute sieht, darüber habe ich gesprochen mit Ulrike Winkelmann aus unserer Politikredaktion. Ulrike, was meinst du? Bereut Angela Merkel diese 3 Wörter heute, wir schaffen das?
Das glaube ich nicht. Das war für die damalige Situation eine sehr gute, kurze, griffige Formel. Und es kann sein, dass es 3 oder 5 Mal zu oft zitiert worden ist und vielen Leuten schon wieder aus den Ohren raushängt. Aber ich glaube, dass das eine funktionierende Formel war, die viele auch mitgenommen hat und viele vielleicht auch bis heute noch ein bisschen ergreift.
An dieser Formel, wir schaffen das, gibt es ja mittlerweile auch sehr, sehr viel Kritik. Hast du den Eindruck, es hat sich durch diesen Gegenwind etwas verändert im Verhalten und Auftreten von der Bundeskanzlerin?
Im Verhalten auf jeden Fall der Gestalt, dass sie ja schon nach wenigen Wochen, also ungefähr ab Mitte Oktober, politisch zurückzurudern begann, ohne dass das zunächst so auffällig war, weil die Aufregung über die große Menge der Flüchtlinge, die kamen, hielt an, und das Gefühl von Überforderung, das wurde ja auf allen Kanälen kommuniziert. Sie war de facto natürlich froh, dass ab Oktober die Länder auf der Balkanroute die Grenzen dicht machten. Sie war froh, dass die EU alles unternahm, um die Türkei einzubinden in Gespräche über den sogenannten Deal, der dann ja auch im März zustande kam. Und deswegen ist ihre Flüchtlingspolitik de facto schon wenige Wochen nach der großen Entscheidung zur Grenzöffnung ja wieder in die andere Richtung gegangen. Nur wird sie eben mit dieser großen, mit dieser vielleicht auch ihre Amtszeit prägenden Entscheidung, wird sie jetzt verwunden auch.
Die CSU moppert ja nun auch kräftig gegen die Kanzlerin. Wie schwierig ist es momentan für sie, die CDU und eben auch die CSU zusammenzuhalten?
Ja, es ist de facto unmöglich, weil die CSU einfach ihr eigenes Süppchen kocht. Seehofer scheint es wirklich darauf anzulegen, dass Merkel weiter geschwächt wird, weil er davon ausgeht, dass es seine Position in Bayern stärkt und auch die Position Bayerns wiederum im Bund. Ich glaube, dass er ganz aktuell zum Beispiel darauf abhebt, dass er Merkel an der Flüchtlingsfront angreift, um wirklich an der Erbschaftssteuerfront einen Sieg einzufahren, weil er möchte eben die Erbschaftssteuer zugunsten der mittelständischen Unternehmen drehen und nicht zugunsten des Steuersäckels. Und die Merkel muss sich überlegen, ob die CDU sich dem stellen will oder nicht.
Jetzt sind die Umfragewerte für Angela Merkel nicht die besten, obwohl, muss man ja sagen, die Arbeitslosenzahl in Deutschland niedrig ist, die Steuereinnahmen sind hoch. Verkauft Merkel ihre Erfolge vielleicht auch einfach zu schlecht?
Sie hat ihre Erfolge schon immer nicht besonders gut verkauft. De facto ist sie ja gar keine gute Verkäuferin. Sie ist auch keine gute Erklärerin. Sie ist eben auch keine gute Rednerin. Daher waren es immer schon andere, die eigentlich ihre Erfolge mitverkaufen mussten. Und da ist halt auffällig, dass da die Leute so ein bisschen stumm geworden sind. Ich glaube daher, dass die Stimmung in der CDU nicht besonders gut ist, auch ihr gegenüber, dass die CDU aber insgesamt weiß, dass sie auf Merkel angewiesen ist. Und das werden wir dann auf den großen Parteitagen im November, Dezember auch erleben.
Was ist eigentlich mit ihrer Kanzlerkandidatur? Das lässt sie ja offen, da äußert sie sich gar nicht zu. 2017 wäre es noch mal möglich. Warum taktiert sie da so? Was meinst du?
Also ich glaube, das ist jetzt so eine klassische Sommerlochdebatte. Irgendwem ist aufgefallen, dass Merkel das noch nicht erklärt hat. Das ist nichts, was man mitten in der Urlaubszeit mal ebenso in die Welt bläst, sondern Kanzlerkandidaturankündigungen setzt man gegenüber der eigenen Partei auch taktisch ein. Machen übrigens alle und immer so, nur die SPD ist dafür regelmäßig nicht schlau genug und verbaselt das, wie im Fall von Per Steinbrück damals. Aber wie gesagt, es gibt November und Dezember gibt es große Parteitage. Und wenn Merkel zum Beispiel ein Druckmittel in der Hand halten will, um die CDU nochmal schön auf Linie zu kriegen und ihre Unverzichtbarkeit ein bisschen breit auszuwalzen, dann ist sie gut beraten, bis dahin zu warten mit der Kanzlerkandidaturankündigung, um sich für die Abstimmung über sie ein großartiges Ergebnis reinzuholen. Und dann werden wir bestimmt auch irgendwann was hören.
Und was ist deine Einschätzung, deine Meinung? Meinst du, sie kandidiert nochmal?
Ich gehe davon aus, dass sie nochmal kandidiert. Bei Merkel war immer schon die Frage nach der Alternative. Und Ursula von der Leyen hat zwar bisher als Verteidigungsministerin jedenfalls noch nicht viel falsch gemacht. Und das ist echt viel, was man über eine Verteidigungsministerin sagen kann. Aber sie ist es auch noch nicht so auffällig und deutlich im Rennen, dass man dächte, ja genau, die kann jetzt übernehmen. Vielleicht wird das nächstes Jahr noch anders, aber ich gehe davon aus, dass Merkel nochmal antritt.
Ulrike Winkelmann aus unserer Politikredaktion über Angela Merkel und die Wirkung ihrer Parole »Wir schaffen das«. Morgen ist es ein Jahr her, dass die Kanzlerin diesen Satz gesagt hat.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Schwarze Löcher sind extrem faszinierend. Sie senden ja überhaupt gar kein Licht aus und sie haben so viel Kraft, dass sie alles verschlingen, was ihnen so in die Quere kommt. So, weg ist es. Ein schwarzes Loch gab es gestern Abend in Meckenheim, das liegt zwischen Köln und Bonn. Naja, muss ich jetzt ehrlicherweise dazu sagen, es war fast ein schwarzes Loch. Anke, was war denn da los?
Am Abendhimmel, da tauchte gestern Abend ein schwarzer, wabernder Ring aus Rauch auf. Ja, das muss man sich so vorstellen, wie wenn man mit Zigarettenrauch so Ringe bläst. Ne? Mhm. Früher mega cool, mega viel gemacht. Nur dieser Ring, der war viel größer. Viel größer, als man mit einer Zigarette blasen könnte. Und er war schwarz. Und das Ding, das war 10 Minuten zu sehen. Und es hat sich dann aufgelöst. Ja, und die Meckenheimer, die waren in Aufruhr. Die wussten überhaupt nicht, was los war.
Kann ich verstehen.
Kann ich auch total verstehen. Es gab natürlich erstmal Verschwörungstheorien. Es gab natürlich viele Wortwitze. Es gab aber auch viele Anrufe bei der Feuerwehr und bei der Polizei. Die wussten aber leider auch nicht, woher der Ring kam. Es kam nämlich weder ein Brand noch irgendwas anderes in Frage. Ja, später kam dann raus, dass BKA, das Bundeskriminalamt, war schuld. Die hatten nur leider vergessen, der Polizei Bescheid zu geben. BKA-Sprecher Markus Kurz, der hat erklärt, dass auf dem Gelände des BKA eine Übung stattgefunden hat, bei der ein, Zitat, Schadensereignis simuliert wurde. Ja, und das Ganze war laut BKA-Sprecher aber komplett ungefährlich. Es wurde nämlich ein pflanzlicher Stoff aus der Familie der Bärlauchgewächse verwendet. Und ja, solche Übungen, die kommen öfter vor. Das kriegt nur sonst eher keiner mit, weil sich normalerweise der Rauch einfach ja in Rauch auflöst, muss man sagen. Warum sich der Ring gebildet hat, das wusste aber leider auch nicht das BKA.
Ein schwarzer Ring aus Rauch hat gestern in Meckenheim für Wirbel gesorgt. Aber alles ungefährlich. Es war nur eine Übung des Bundeskriminalamts.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ja, ich glaube, bei 13 Milliarden Euro, da sagt selbst Apple, ouch. Ihr habt es mitbekommen, bei uns schon hier in D-Radio Wissen, die EU-Kommission hat entschieden, dass Apple 13 Milliarden Euro nachzahlen muss, weil Irland dem amerikanischen Konzern Steuervergünstigungen gewährt hat, die nicht erlaubt waren. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Stefanie Pieper ist unsere Korrespondentin in London. Stefanie, warum ist es für Unternehmen wie Apple in Irland denn eigentlich bisher so billig gewesen?
Naja, die irische Regierung, die hat schon seit vielen Jahrzehnten versucht, internationale, vor allen Dingen US-Konzerne aus dem Tech-Bereich auf die grüne Insel zu locken. Der Körperschaftssteuersatz in Irland ist sehr niedrig im europäischen Vergleich, nämlich nur 12,5%. Aber Irland hat dann noch so besondere Deals im Angebot gehabt, hat gesagt, ja, ihr könnt Gewinne hier verbuchen, müsst aber darauf eben nicht diesen offiziellen Satz zahlen, sondern könnt noch durch Hin- und Her-Geschiebe, auch in Steuerparadiese, eure Steuerzahlungen wirklich sehr stark reduzieren auf unter 2% im Apple-Fall. Das hat ja heute die EU-Kommission gesagt, für eine Tochter in einem Jahr nur 0,005%. Und das haben sich die Konzerne natürlich nicht zweimal sagen lassen, sondern sind auf die Insel gekommen.
Die EU-Kommission sagt jetzt, die Steuervergünstigungen für Apple waren eine wettbewerbswidrige Beihilfe und die wollen eben jetzt diese Nachzahlung haben von bis zu 13 Milliarden Euro. Darf die EU-Kommission sich eigentlich einfach so in irische Steuergesetze einmischen?
Ja, das ist in der Tat umstritten. Auch das US-Finanzministerium zum Beispiel hat ja schon kritisiert, dass Brüssel da in irische Steuerangelegenheiten sozusagen reinregiert. Aber in der Tat, wann immer die EU-Kommission vermutet, dass es eine solche staatliche Beihilfe, und die wäre eben wettbewerbswidrig, gibt, darf sie das jeweilige Land, in diesem Fall Irland, untersuchen, den Fall prüfen und kommt eben jetzt zu dem Schluss, ja, bei Apple ist es so gewesen. Das bestreitet die irische Regierung. Andererseits, sie will also nun auch juristisch, gerichtlich vorgehen gegen diese Entscheidung der EU-Kommission. Wahrscheinlich auch Apple wird das wahrscheinlich tun. Also insofern ist das sicherlich politisch nicht ganz so einfach. Aber der EU-Kommission geht es natürlich wie immer in solchen Fällen nicht nur um diese Summe, nicht nur um dieses Unternehmen, nicht nur um dieses Land, sondern auch um die Signalwirkung, die davon ausgeht.
Also da wird es eine geben. Das heißt, auch andere US-amerikanische Unternehmen, die ihre Europazentrale in Irland haben, also Google sitzt ja noch da, Facebook, Amazon, Airbnb, Twitter beispielsweise. Das heißt, auch die müssen sich jetzt Sorgen machen?
Ja, Sorgen machen die sich sicherlich. Die werden bestimmt hoffen, dass die irische Regierung und Apple juristisch erfolgreich sind in ihrem Kampf gegen die EU-Kommission, der sich ja nun abzeichnet. Der wird sich auch einige Jahre hinziehen. Erstmal dieser konkrete Fall allerdings, den die EU-Kommission untersucht hat, der betraf wirklich nur Apple. Also insofern gibt es jetzt keine automatische Wirkung auch für die anderen Unternehmen, die in Irland sitzen. Ziel der EU-Kommission ist eben mehr Druck auszuüben auf die Regierung in Dublin, die Steuergesetze bzw. die Handhabung dieser Steuergesetze entsprechend zu ändern, dafür zu sorgen, dass die Unternehmen mehr Steuern zahlen in Irland. Und das werden natürlich die Konzerne, die dort angesiedelt sind bisher oder die sich dort ansiedeln und investieren wollen, sehr genau angucken, wie geht das Ganze weiter.
Apple soll Steuern nachzahlen, 13 Milliarden Euro. Das hat die EU-Kommission entschieden. Apple könnte natürlich auch überlegen, ob es nicht auf Dauer billiger ist, ganz Irland zu kaufen. Aber darüber müssen wir dann nochmal an anderer Stelle reden.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Geduld ist eine Tugend. Sprich deinen Partner nicht auf sein Gewicht an. Verärgern Sie Ihren Chef nicht. Es klingt einigermaßen so nach halbgaren Regeln aus Ratgeberbüchern zum Thema kommen Sie beruflich weiter oder so kommen Sie beruflich weiter beziehungsweise so bleibt Ihre Beziehung glücklich. Anke van der Weyer, wir verdrehen heute die Augen über solche Sprüche. Dabei, muss man sagen, wussten das schon die alten Ägypter. Ja? Woher weiß man denn, dass die das schon wussten?
Also das kann man jetzt an dem Buch Schriften aus dem alten Ägypten sehen. Erstmals wurden nämlich jahrtausende alte Papyrusrollen, Briefe und Steinschnitzereien in modernes Englisch übersetzt. Gemacht hat das der Cambridge-Ägyptologe Toby Wilkinson. Der will nämlich so ein bisschen Licht ins Dunkel darüber bringen, wie man im alten Ägypten gelebt hat. Ja, viele, ich eingeschlossen, gucken sich den Kram halt im Museum an, aber ne, dann hört es auch eigentlich auf, sage ich mal so.
Was kam denn dabei raus?
Ja, also man könnte tatsächlich sagen, in den letzten 4000 Jahren Menschheit, da hat sich wenig getan. Neben Texten wie Testamenten und Reiseberichten ist vor allen Dingen eine Textsammlung von kurzen Ratschlägen interessant. Verfasst hat die der ägyptische Stadtverwalter, ich spreche ihn höchstwahrscheinlich falsch aus, Ptahotep,
ja.
Whatever, ja.
Ptahotep, einigen wir uns einfach darauf.
Ptahotep. Im Jahre 1850 vor Christus. Und da geht es unter anderem, grob gesagt, um Karrieretipps. Das alte Ägypten, das war nämlich extrem hierarchisch organisiert. Ja, und deswegen musste man extrem aufpassen, Fettnäpfchen zu vermeiden.
Wie sah man im alten Ägypten denn elegant aus? Fangen wir vielleicht mal damit an.
Ptahotep, der unterscheidet vier Situationen. Ja, Situation 1, du begegnest jemandem, der in der Hierarchie über dir steht, zum Beispiel dein Chef, ja. Der hat leider schlechte Laune und will streiten. Was machst du dann?
Mich am besten nicht drauf einlassen.
Ganz genau das. Denn dann steht nämlich der Wutkopf am Ende als der Dumme da und man selber wirkt durch seine Selbstkontrolle gelassen. Situation 2 ist ähnlich. Du begegnest jemanden, der auf Streit aus ist. Allerdings bist du mit dem auf einer Hierarchieebene. Auch hier gilt, sich nicht drauf einlassen, am Ende steht man besser da als der Hitzkopf. Ja, und dann gibt es das Ding auch nochmal umgekehrt. Man selber ist in der überlegenen Position und einer von einer Hierarchieebene weiter unten, der will sich streiten.
Na, dann lass mich mal raten. Auch hier am besten lasse ich mich wahrscheinlich nicht drauf ein.
Ganz genau das. Ja. Laut Tachtotep gehört es sich nicht, nach unten zu treten und Menschen nur deswegen schlecht zu behandeln, weil man es kann. Ja, das kennen wir ja auch, ne? Leute, ja, die sowas machen, die finden wir meistens ziemlich kacke. Ja, und man lernt von diesen Schriften aber auch, wie man ein guter Manager ist. Wenn nämlich ein Bediensteter ankommt und irgendwas will, dann soll man sich das erstmal anhören, bevor man denjenigen vielleicht direkt abblinzeln lässt oder so. Denn eigentlich ist es demjenigen viel wichtiger, sein Anliegen überhaupt erstmal loszuwerden, als dass man sofort eine Lösung bekommt. Ja. Zusammenfassend könnte man auch sagen, freundlich gucken und die Klappe halten. Das funktioniert immer.
Ist halt manchmal auch ein bisschen anstrengend. War es im alten Ägypten bestimmt auch. Bei manchen Dingen in Sachen Benimmregeln hat sich seit Tausenden von Jahren überhaupt nichts geändert. Das zeigt das Buch Schriften aus dem alten Ägypten. Bei dem wurden jetzt erstmals alte Hieroglyphen in modernes Englisch übersetzt.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Vor einem Jahr lässt Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Ausnahmesituation tausende Flüchtlinge ohne große Kontrollen nach Deutschland. Das hat ihr weltweit Respekt eingebracht, doch in Deutschland wachsen die Probleme. Bis heute sagt Angela Merkel, wir schaffen das. Wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Welche Absicht verbirgt sich eigentlich hinter diesem maximal unkonkreten Satz? Weil die Frage ist natürlich, was ist denn dieses Das eigentlich? Also ein Satz mit großen Auswirkungen auf unser Leben. Was spricht der denn eigentlich in uns an? Warum brauchen wir überhaupt so eine Phrase zur Motivation? Viele Fragen und unser Reporter Stefan Beuting will natürlich antworten.
Dieser Satz.
Wir schaffen das, oder?
Wir schaffen das.
Wir schaffen das.
Wir schaffen das.
Dieser Satz ist gerade mal ein Jahr alt.
Wir schaffen das.
Und schon Geschichte.
Oh, wie der auf mich gewirkt hat. Ermutigend.
Eigentlich finde ich es grundlegend gut.
Wenn nicht wir, wer sonst?
Als erstes dagegen ist nichts zu sagen.
Ich habe Leute gefragt, was sie von dem Satz halten. Von dem Satz und von Merkel selbst.
Ich bin jetzt kein großer Fan von Angela Merkel. Aber ich muss sagen, zum ersten Mal bin ich mit ihrer Politik in der Beziehung sehr zufrieden.
Natürlich kommt es darauf an, wo du fragst, wen du triffst. Ich war vor der Uni-Mensa in Köln. Sonne, alle satt. Völlig entspannt. Kein Mensch weit und breit, der irgendwas an der Flüchtlingspolitik oder an Merkels Suggestivsatz auszusetzen hätte.
Liebe Studierende, ich habe die Erlaubnis vom Studierendenwerk, eine Frage an euch zu richten.
Also habe ich per Durchsage kurz erzählt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass wirklich alle den Satz gut finden. Und diejenigen, die ein Problem damit haben, dass ich mit denen gerne reden würde.
Wir würden uns dann gerne Waffelstation treffen. Vielen, vielen Dank.
Doch auch in der Waffelstation keine Spur von Kritik an Merkels Satz.
Ich finde ihn immer noch gut.
Dabei sinken ihre Zustimmungswerte und die ihrer Partei seit Monaten. Dabei protestieren seit Jahren tausende Menschen gegen ihre Politik. Dabei hat jemand ganz groß auf eine Mauer geschrieben, Angela Merkel, wir schaffen das nie.
Er hätte ja natürlich auch sagen können, wir schaffen das nicht.
Aber dafür muss ich kein Psychologe sein. Da merkt jeder. Das wäre nicht gut gewesen.
Da ist was dran.
Robert Gaschler ist übrigens einer. Professor für Psychologie.
Und beschäftige mich mit Lernen, Motivation und Emotionen.
Gaschler gefällt an dem Satz, dass er uns alle in Sachen Flüchtlingspolitik auf psychologisch elegante Weise austrickst.
Dass ich das vielleicht gar nicht wollen könnte, weil das auch mal unbequem und anstrengend sein könnte, na, das würde ich mir vermutlich nicht gern eingestehen, selbst wenn es so wäre.
Denn Merkel hat mit dem Satz eigentlich zwei Schritte auf einmal gemacht. Der Vollständigkeit halber hätte sie sagen müssen, wenn wir es nur wirklich wollen, den Flüchtlingen helfen, dann schaffen wir das auch. Dann tun wir alles Nötige, um das Ziel zu erreichen.
Wenn jetzt der Vorschlag kommt, eigentlich behauptet jemand, der sich damit auch auskennen sollte, das ist hinzubekommen, dann fällt sozusagen eine wesentliche Ausrede, die man vergleichsweise leicht nehmen kann, weg. Also steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich da mitmache oder dass ich zumindest einverstanden bin.
Die Mechanik von wir schaffen das funktioniert ganz einfach. Wer nicht per se Spielverderber sein möchte, der ist dabei. Aber noch etwas anderes steckt da drin.
Wenn man in den Fokus rückt, na, nehmen wir mal an, wir schaffen das, dann denkt man eben über Dinge nach, die einem dabei helfen könnten, das auch hinzubekommen.
Gaschler spricht von der Macht der Wahrnehmung.
Also wir richten unsere Aufmerksamkeit sozusagen positiv auf das, was möglicherweise zu schaffen sein könnte, aus. Und das hilft natürlich dann auch.
Merkels Satz war kurz. Bürokratie, Helfer, Politiker, streckenweise überfordert. Merkel hat hoch gepokert. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn die Balkanroute dann nicht dicht gemacht worden wäre. Trotz alledem bleibt das ein wirklich schlauer Satz. Und der scheint zu wirken.
Man sollte einfach viel mehr sehen, was man vielleicht einfach selber machen kann. Also ist ja nicht viel. 7 Flüchtlingskinder irgendwo im Kölner Süden dürfen jetzt doch noch zur Schule gehen. Ganz plötzlich haben sie erst kurz vor Schulbeginn erfahren und sie haben keine Schulranzen. Ein ganz einfaches Problem. Okay, ich habe keinen mehr im Keller, dann hole ich einfach einen. Das sind 20, 30 Euro und dann können die erst zur Schule gehen. Und dann ist das für die auf jeden Fall schon mal geregelt.
Stefan Beuting über einen kurzen Satz mit einer klaren Aussage und auch einer klaren Ansage. Wir schaffen das. Ein schlauer Satz von Angela Merkel.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wenn Wahlen anstehen, dann bietet die Bundeszentrale für politische Bildung ja regelmäßig den Wahl-O-Mat an. Habt ihr bestimmt selber auch schon mal ausprobiert. Der große Vorteil, mit dem Ding muss man eben nicht erst hunderte Seiten von Parteiprogrammen durchwühlen, um rauszufinden, wo man denn jetzt am besten sein Kreuzchen macht. Vor der Landtagswahl am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern gab es sowas nicht. Anke, das hat sich eine Unterstützergruppe der AfD zunutze gemacht. Wer war das und was haben die genau gemacht?
Das war die Vereinigung zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten. In der Vergangenheit, da wurde die unter anderem dafür bekannt, Werbung für die AfD zu machen. Und das haben sie jetzt auch wieder indirekt gemacht. Die haben nämlich eine Nachmache von diesem Wahl-O-Maten programmiert. Wahl-O-Meter heißt die. Ja, im Gegensatz zum Original sind die Fragen da geschlossen formuliert. Ja, das heißt, man kann nur angeben, wie viel oder wie wenig man zustimmt oder ob es einem egal ist. Ja, und die Fragen, die behandeln nur Inhalte, für die sich die AfD einsetzt. Unter anderem sind das Aussagen wie Grenzkontrollen müssen wieder eingeführt werden oder Asylverfahren sind deutlich zu beschleunigen. Sie müssen nach spätestens einem Monat abgeschlossen werden. Und der Wahl-O-Meter, der ist eben über die Website von dieser Vereinigung abzurufen. Und ich habe das eben mal gemacht. Ja, ich fand alles natürlich richtig klasse, was mir da vorgeschlagen wurde. Ich habe mal so getan, als ob ich Hardliner AfD-Girl bin, ja. Und da bekam ich dann die Empfehlung, ihre Positionen stimmen überwiegend mit der Alternative für Deutschland Mecklenburg-Vorpommern überein. Und direkt gab es auch noch einen Rat, unterstützen Sie die AfD und gehen Sie am 4. September wählen.
Okay, du hast jetzt mal so getan, als ob. Was ist denn, wenn ich den Aussagen nicht zustimme?
Das habe ich danach auch gemacht und gesagt, finde ich alles richtig scheiße, was ihr da schreibt. Da bekam ich dann die Empfehlung, ihre Positionen stimmen nicht mit der Alternative für Deutschland Mecklenburg-Vorpommern überein. Wählen Sie eine der Blockparteien. Ja, keine Ahnung, was Sie mit Blockparteien in dem Zusammenhang meinen. Blockparteien nennt man eigentlich Parteien, die zwar auf den Stimmzetteln aufgelistet sind, die aber politisch total unbedeutend sind, weil die eigentlich nur dazu dienen, einen Parteipluralismus vorzutäuschen. Ja, und das gab es unter anderem in der DDR. Ich habe dann auch nochmal geklickt, ist mir alles scheißegal. Da kam dann raus, ich bin unentschieden. Das war dann immerhin theoretisch richtig.
Eine AfD-Unterstützerorganisation hat einen Wahl-O-Meter programmiert, der einem die Entscheidung bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende erleichtern soll. Neutral ist er aber ganz und gar nicht, sondern macht versteckte Wahlwerbung.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Vielleicht kennt ihr es auch, die Qual der Wahl im Supermarkt. Also ich will Schokolade, ja, ich gucke aufs Etikett und sehe dann, da ist Palmöl drin. Dann lege ich die Schokolade meistens wieder zurück, weil, wissen wir ja alle, für Palmöl wird unter anderem tropischer Regenwald gerodet und die Bezahlung auf den Plantagen ist auch eher unterirdisch. Wollen wir natürlich nicht unterstützen. Beim Tanken habe ich mir diese Gedanken ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht gemacht. Bis jetzt. Denn der WWF hat sich jetzt mal genauer angesehen, wo das Palmöl überhaupt hingeht, das nach Deutschland importiert wird. Und ich habe darüber gesprochen mit Ilka Petersen vom WWF. Ilka, wenn ich mit meinem Auto zur Tanke fahre und ich will einmal voll tanken, sagen wir mal mit Diesel, tanke ich dann tatsächlich auch Palmöl?
Ja, sie tanken dann auch Palmöl, weil auch ein sehr großer Anteil des Palmöls, das nach Deutschland kommt, und zwar der größte Anteil des Palmöls, das nach Deutschland kommt, geht in den Biokraftstoffbereich, 41%.
Warum ist das so?
Naja, es gibt eine Beimischungsquote, das heißt, die Konzerne müssen auch Biosprit mit reintanken in das konventionelle und deswegen geht da viel rein. Ja, das ist eigentlich mit der Hauptgrund und deswegen sagen wir, die Lösung in dem Bereich ist tatsächlich weniger fahren.
Also das Palmöl, das in Deutschland in den Biosprit kommt, das muss laut Gesetz zertifiziert sein. Also es muss einfach bestimmte Umweltstandards erfüllen. Was besagen denn jetzt diese Zertifikate genau?
Also die Zertifikate schreiben vor, dass zum Beispiel nach 2008 im Biokraftstoffbereich, das ist eine EU-Richtlinie, nicht mehr aus Regenwaldflächen, dass Palmöl gewonnen werden darf oder eben nicht mehr aus anderen wertvollen Flächen. Also das ist schon mal absolut ein Vorteil. Diese Verpflichtung gibt es für andere Bereiche von Palmölnutzung zum Beispiel nicht. Es gibt auch noch einen großen Teil unzertifizierte Plantagen. Das ist sogar der größte Teil, wenn man sich die Plantagen weltweit anguckt. Also es ist zum Beispiel nach bestimmten Systemen, es gibt ein System, das ist ein Mindeststandard, der runde Tisch für Palmöl. Nach dem sind 17% des weltweiten Palmöls, das produziert wird, zertifiziert. Das heißt, ich habe über 80%, die nicht zertifiziert sind. Das heißt, das ist immer noch der größere Anteil der Plantagen, der nicht zertifiziert ist. Deswegen haben wir das Problem auch noch lange nicht in den Griff bekommen.
Aber wenn doch das dann zertifiziert ist, dann ist es doch gar nicht so schlimm, wenn ich das tanke. Beziehungsweise ich kann es doch dann eigentlich mit einem ganz guten Gewissen machen, oder nicht?
Nee, am Ende kann man es eben doch nicht mit einem guten Gewissen machen, weil das Problem am Ende ist dann immer wieder, dass wir irgendwann ein Flächenproblem bekommen. Das heißt, ich habe dann zum Beispiel die guten Plantagen, die für den Biokraftstoffbereich und zertifiziert werden, das dann in die Europäische Union geht. Aber ich brauche ja noch Palmöl für andere Bereiche, zum Beispiel für den Lebensmittelbereich, auch gerade in Asien. Und das muss ja auch irgendwo gewonnen werden. Das heißt, ich habe dann gewisse Verdrängungseffekte. Die anderen Plantagen gehen dann halt woanders hin. Also insofern, so ein ganz reines Gewissen kann ich nicht haben, sowieso nicht, wenn ich mit dem Auto fahre, da es generell eben umweltfreundlichere Alternativen gibt.
Wäre es denn nicht auch eine Möglichkeit, einfach das Palmöl im Biosprit wegzulassen und stattdessen zum Beispiel mehr heimisches Öl reinzutun, Rapsöl beispielsweise?
Na, das Problem ist auch da immer, dass ich am Ende irgendwann immer an eine Grenze stoße. Das heißt, ich habe ja nicht unendlich viele Ressourcen und unendlich viel Fläche zur Verfügung. Das heißt, tatsächlich im Biokraftstoffbereich sagen wir, es bringt nichts, das eine Öl mit dem anderen auszutauschen, sondern da ist weniger wirklich mehr. Wir brauchen einen umweltfreundlicheren Verkehr. Das heißt tatsächlich Verkehrsvermeidung und mehr Effizienz im Verkehr und öffentlicher Nahverkehr müssen tatsächlich im Vordergrund stehen und nur da, wo es wirklich absolut nicht zu ersetzen geht, zum Beispiel dann im Lastverkehr, da kann man es dann noch benutzen, aber auch da gibt es Alternativen, wie zum Beispiel Altfette, die schon mal genutzt wurden.
Gibt es denn überhaupt die Alternative zum Palmöl aus Ihrer Sicht?
Nein, es gibt keine wirklich tolle Alternative. Es gibt wirklich nur die Alternative, dass wir sagen, wir müssen uns den Anbau genau angucken, was da passiert auf den Plantagen. Das Gleiche gilt aber für alle anderen Pflanzenöle auch. Und dann müssen wir auch bei unserem Konsum darauf achten, dass wir eben weniger konsumieren und das, was wir konsumieren, eine gute Qualität hat. Also vor ökologischem und sozialem Hintergrund.
Palmöl ist nicht nur drin in Lebensmitteln, sondern auch im Sprit von der Tankstelle. Ilka Petersen vom WWF hat uns erklärt, warum.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Wer mag, kann sich seine eigene Lucy für daheim nachbauen. Lucy, damit ist unsere berühmte Vorfahrin gemeint. Ihre Knochen wurden vor einiger Zeit in Äthiopien gefunden. Da hat sie vor mehr als 3 Millionen Jahren gelebt. Wer noch Deko-Vorschläge für zu Hause braucht oder sich als Hobby-Archäologe betätigen will, der kann sich Lucys fossile Armknochen, Schulter und Knie als 3D-Scan runterladen. Mit dem richtigen Drucker kann man die Fossilien als Modelle nachbilden. Demnächst soll das mit allen Knochen von Lucy gehen. Möglich gemacht hat das ein Forscherteam in Texas. Es hat das komplette Skelett mit dem Computertomographen gescannt. Dabei untersuchten die Wissenschaftler auch einige Knochenbrüche. Ihrer Meinung nach belegen die Frakturen, dass Lucy vom Baum gefallen ist. Den Sturz aus mindestens 10 Metern Höhe habe sie nicht überlebt. Die Theorie ist aber nicht unumstritten. Ja, Recycling, das ist alles schön und gut, aber mit einer Second-Hand-Rakete ins All, kein Problem machen wir, sagt aber ein Luxemburger Unternehmen, das Luxemburger Unternehmen SES. Es hat einen Start mit einer Falcon-Rakete von SpaceX gebucht, um einen Satelliten ins All zu bringen. Mit der Rakete wurde im April schon Fracht zur internationalen Raumstation gebracht. Die erste Stufe kam nach ihrer Abkopplung wieder runter und landete sicher auf einer Plattform im Meer. Nach einer Generalüberholung darf sie wieder eingesetzt werden. Der für Ende des Jahres geplante Start wäre der erste einer recycelten Rakete. Er soll, falls alles glatt geht, eine neue Ära einläuten. Wiederverwendbare Raketenteile sollen die Raumfahrt deutlich billiger machen. Das Luxemburger Unternehmen hat von SpaceX übrigens einen Rabatt für den Start bekommen. Eigentlich sind die Raketen dafür designt, 40 Mal ins All zu starten. Sie werden auch Süßwasser-Killerwale genannt, obwohl sie dann doch zugegebenermaßen deutlich kleiner und weniger gefährlich sind. Bestimmte Kreuzwelsarten sind aber berüchtigte Jäger. Wenn nichtsahnende Vögel zu nah ans Ufer hüpfen, landen sie öfter mal im Maul der Fische. Australische Forscher staunten aber nicht schlecht, als sie bei einer Stichprobe noch ein anderes Beutetier in den Fischmägen vieler Welse fanden, und zwar Mäuse. Manche Welse hatten nichts anderes gegessen außer kleinen Säugetieren. Die untersuchte Welsart lebt in Flüssen im Nordwesten Australiens und wird etwa einen halben Meter lang. Bisher dachte man, dass sie sich von kleinen Flusstieren und Pflanzen ernährt und ab und zu mal einen Obst- oder Insektensnack einlegt. Dass Fische hauptsächlich Landsäugetiere fressen, finden die Forscher mehr als ungewöhnlich. Wie die Welse an die Mäuse kommen, ist noch ein Rätsel.
Die Radio Wissen.
Einer ist sich sicher, und das ist der türkische Präsident Erdogan.
Wir werden die Operation gegen den IS in Syrien und im Irak in jeder Form unterstützen. Deshalb sind wir hier. Und genauso entschlossen sind wir, was die kurdischen Gruppen anbelangt, diese separatistischen Terroristen. Wir werden weitermachen, bis wir sie ausgerottet haben.
Die Türkei geht also weiter gegen die kurdischen Milizen im Norden von Syrien vor. Die syrischen Kurden gelten als wichtige Kraft im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat. Jetzt sind sie ins Visier der türkischen und auch der syrischen Luftwaffe geraten. Wer sind diese syrischen Kurden eigentlich? Welche Interessen verfolgen sie? Ich habe darüber gesprochen mit unserer Korrespondentin für die Region, Anna Osius. Anna, in den Medien ist immer die Rede von den syrischen Kurden und dass die sich aufsplitten in zwei Gruppierungen. Wie unterscheiden die sich denn?
Naja, wir haben auf der einen Seite die gemäßigten Kurden. Die führen ja zum Beispiel das Bündnis Demokratische Kräfte Syriens an, wie es so schön heißt. Ein Bündnis, was ja dem Westen sehr genehm ist. Diese Kurden haben nämlich vor allem das Ziel, die Ausbreitung der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien und im Irak zu bekämpfen. Und deswegen wird dieser Teil der Kurden auch von den USA unterstützt. Ja, und dann gibt es eben einen militanten Zweig, der sich auf die Autonomiebestrebungen der Kurden konzentriert und damit sich eben auch gegen die Türkei richtet. Wir müssen ja wissen, eigentlich ist das Ziel aller Kurden ein autonomes Kurdistan. Das ist ja so der große Traum. Am liebsten über drei Ländergrenzen hinweg, nämlich Norden Syriens, Südosten der Türkei und der Nordirak. Im Nordirak ist es bereits gelungen, da haben die Kurden eine Selbstverwaltung. Und die syrischen Kurden, die haben sich aus dem Aufstand gegen Assad eigentlich weitestgehend rausgehalten, weil Assad dann gesagt hat, okay, dann dulde ich, dass ihr in Nordsyrien so eine Art autonome Region habt. Das wackelt natürlich jetzt. Ja, und die Kurden, die wollen natürlich auch an die Türkei ran und das will Erdogan mit aller Macht bekämpfen.
Die Kurden haben ja bisher auch immer so als die Verbündeten des Westens gegolten. Hat sich daran eigentlich was verändert?
Naja, viele kurdische Verbände, die haben sich an die Aufforderung der USA und der Türkei gehalten, sich östlich des Flusses Euphrat zurückzuziehen, als die Türkei einmarschiert ist. Die Türkei nennt ihre Operation nicht umsonst Schutzschild Euphrat. Also sie will, dass die Kurden einfach einen gewissen Abstand zur Grenze zur Türkei halten. Und eigentlich ist die Türkei ja auch erst einmarschiert, um den IS zu bekämpfen mit Segen der USA. Und es hieß auch zunächst in den Meldungen, die Kurden hätten sich zurückgezogen. Und dann ist eben die Lage eskaliert. Unter anderem haben sich dann nämlich auch die von den USA unterstützten Kräfte der Kurden Gefechte mit der Türkei geleistet. Also eine völlig absurde Situation, USA gegen Türkei sozusagen in Syrien. Das zeigt so ein bisschen die Absurdität des Syrienkriegs, wo einfach jeder gegen jeden kämpft. Und das hat eben auch das Verhältnis der Türkei und der USA schwer belastet. Also da kriselt es im Moment heftig und Obama will ja auch mit Erdogan am Rande des G20-Gipfels nochmal darüber reden.
Die Türkei geht gerade massiv gegen die Kurden in Syrien vor. Mit welchen Zielen?
Naja, der Türkei geht es vor allem um die Interessen im eigenen Land. Sie haben einfach die massive Sorge, dass die Kurden zu stark werden und damit die Autonomiebestrebungen der Kurden innerhalb der Türkei eben auch zunehmen. Dieser Traum vom Kurdistan, von dem ich ihm erzählt habe, der umfasst eben auch das Gebiet im Südosten der Türkei, also rund um Diyarbakir, der Hauptstadt. Das ist einfach eine wunderschöne Gegend. Ich war da kürzlich, eigentlich sehr schön, sehr grün, sehr fruchtbar. Erdogan will das Land natürlich auf keinen Fall hergeben. Die Kurden fühlen sich seit Jahrzehnten von der Türkei unterdrückt. Und auch im Syrienkrieg haben sie immer mehr Land dazu bekommen. Beinahe hätten sie die gesamte Grenze zur Türkei unter ihrer Kontrolle gehabt. Und das wollte Erdogan natürlich auf jeden Fall vermeiden.
Jetzt haben wir so viel über die Kurden geredet. Wie geht's denen denn eigentlich?
Naja, im Moment kämpfen die mit ziemlichen Versorgungsengpässen in der Region. Der Grund ist einfach diese geografische Lage, die ich gerade beschrieben habe. Sie sind ein bisschen eingezwängt zwischen der Türkei im Norden und den Dschihadisten im Süden, dem IS. Also die Kurden sind da ziemlich isoliert. Und es kommen jetzt Meldungen, dass die Grundnahrungsmittel knapp werden, Medikamente ebenso. Es kommt eigentlich nichts mehr durch. Dabei ist das eigentlich eine wirtschaftlich recht reiche Region. Es gibt sogar eigene Ölvorkommen. Und vor dem Bürgerkrieg war das auch noch das größte Getreide Land, diese Region. Und das ist jetzt aber alles abgeriegelt. Es kommen noch kaum noch Versorgungsgüter durch und das wird für die Kurden in dieser Region natürlich sehr, sehr schwierig.
Wer sind die syrischen Kurden? Unsere Korrespondentin für die Region, Anna Usius, hat es uns erklärt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Kinder verkleiden sich, das ist kein Geheimnis. Die verkleiden sich sogar sehr gerne als Cowboy oder als Prinzessin oder Krokodil. Und so weiter und so fort. Im Moment sorgt genau so eine Geschichte im Netz für Diskussionen, denn ein 3-jähriger Junge trägt gerne Tütü, gerne auch mal rosa und gerne auch mal mit Glitzer. Anke, wo ist denn das Problem?
Na, das Problem, das hatte scheinbar ein Typ, der die Mutter und den Jungen, Ru heißt der, im Park getroffen hat. Der soll zuerst die Mutter beschimpft haben und dann dem Jungen gesagt haben, was seine Mutter mit ihm macht, das sei Kindesmissbrauch. Ungefragt fotografiert hat der Typ diesen kleinen Jungen dann auch noch. Das Ding ist, dieser dreijährige Junge, der trägt die Tütüs nicht, weil seine Mutter ihn dazu zwingt, sondern weil er sie schön findet. Das schreibt seine Mutter Jen Anderson Shattuck auf Facebook, indem sie eben auch auf diesen Vorfall im Park eingeht. Sie schreibt, Ru fühlt sich mit den Tütüs halt einfach schön. Ja, und sie schreibt auch, dass der Junge danach Angst hatte und verunsichert war. Und dieser Post, der wurde bislang über 50.000 Mal geteilt. Ja, und Ru, der bekommt jetzt aus dem Internet ganz, ganz viel Liebe.
Oh, wie sieht die denn aus?
Unter dem Hashtag Tütüs for Ru, da zeigen zahlreiche Menschen ihre Solidarität und posten unter anderem Fotos von sich in Tütüs. Ja, und ganz besonders schön finde ich die ganzen bärtigen Typen, die da mitmachen.
Also, wer von euch noch ein Tütü von den Ballettstunden oder der letzten Party im Schrank hat, Selfie machen und unter dem Hashtag Tütüs for Ru in den sozialen Medien teilen, wenn ihr Lust habt. Bärtige Männer sehen in glitzernden Röcken wirklich ganz besonders bezaubernd aus. So, Anke und ich machen es kurz und schmerzlos. Das war's mit der heutigen Ausgabe der Redaktionskonferenz. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Anke?
Tschüss.
Ich winke dir, wir winken
winke
euch.
Dir.
Wir bis winken morgen. Schönen Abend euch noch. Ciao.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.